Schon in den ersten Zeilen dieses Buchs wird klar, dass uns eine zerrissene Persönlichkeit aus ihrem Leben berichtet. Von einer Zerrüttung, die tief in der Kindheit und Jugend des Schreibenden ihren Ursprung hat, spricht der Ich-Erzähler zu seinem Gegenüber. Doch wer ist dieser Viktor, an den er sich wendet? Ist es eine Art alter Ego oder führt er ein Selbstgespräch? Der Erzählende, ein Schriftsteller Mitte 30, hat sich in die Einsamkeit eines Landhotels begeben, um sich hier über die Geschehnisse eines Sommers im Jahre 1973 klar zu werden und über ein Ereignis von damals, das ihn bis heute tief verstört.
Im August reiste ich mit mehreren Schülern aus meiner Klasse ins Ferienlager nach Budila. Und in diesem Wort Budila, also Bude, Klohäuschen, irrsinnige und stinkende Kloake einerseits und andererseits gigantisch lächelnder Buddha mit gesenkten Lidern, umgeben von einer Gloriole aus Perlen und lebendigen Flammen, in diesem einen Wort konzentriert sich alles. Ich habe nie wirklich verstanden, was damals geschehen ist. Da waren Bilder und Emotionen, aber auf welche Weise waren sie miteinander verknüpft? Da war das Hinübergleiten der Realität in Traum und Halluzination. Seit damals ist mein Leben in Phasen mit Lulu und Phasen ohne Lulu unterteilt.
Diese Phasen könnten unterschiedlicher nicht sein. In der Zeit ohne Lulu, wie er es nennt, führt der Ich-Erzähler das Leben eines erfolgreichen Schriftstellers mit einer wunderbaren Lebensgefährtin und den Annehmlichkeiten eines prominenten Kulturschaffenden, die im realsozialistischen Rumänien eine Seltenheit sind. Die Wochen und Monate dagegen, in denen er von Lulu heimgesucht wird, verbringt er in Sanatorien, psychiatrischen Einrichtungen und auf der Couch seines Psychologen. Doch keine Therapie bringt den gewünschten Erfolg. Von sich selbst entfremdet, gibt er sich der Selbstzerstörung mit Alkohol und Medikamenten hin. Als einzige Möglichkeit, doch noch geheilt und vom Schatten Lulus erlöst zu werden, erscheint ihm nur noch das Schreiben.
Was ich hier versuche, ist tatsächlich das Allerletzte, was ich noch tun kann. Wie an einen Strohhalm klammere ich mich an die Hoffnung, das Schreiben könne mich heilen. Also versuche ich, soweit meine Kräfte reichen, dieses Knäuel zu entwirren, die Verknotung der Eingeweide, dieses in mein Hirn eingewobene Mandala. Wenn das Schreiben eine Therapie ist, wie man sagt, wenn es heilen kann, dann müsste es dies jetzt tun können. Ich werde Seite um Seite vollschmieren, werde die Blätter wie Verbandmull benutzen, den nicht Tinte tränkt, sondern der Eiter meiner uralten Wunde. Vielleicht wird letztlich alles in ihn eingehen und während er immer eitergesättigter, juckend heißer wird, werde ich mich des Giftes entledigen.
Auf der Suche nach Heilung taucht der Erzähler tief in die Erinnerungen an diesen Sommer am Ende des 11. Schuljahres ein. Albern und unsicher, gleichzeitig raubeinig und derbe geht es unter den Jugendlichen damals zu. Auf einer Fahrt ins Ferienlager kann sich der adoleszente Erzähler seinen Klassenkameradinnen und Kameraden nicht entziehen. Er hat für sie nur Verachtung übrig und besonders die Jungs widern ihn an. Für ihn sind sie angepasste Spießerkinder, die sich nur vordergründig als Hippies geben, um bessere Chancen bei den Mädchen zu haben. Geradezu mit Händen greifbar wird die Busfahrt mit den Hänseleien der Klassengemeinschaft und dem Singen obszöner Penäler-Lieder geschildert. Unser Ich-Erzähler ist dagegen lieber alleine. Er möchte dieser Welt schnellstens entfliehen, denn schon in diesem Alter fühlt er sich zum Schriftsteller berufen. Er schreibt bereits Gedichte und trifft sich regelmäßig mit Gleichgesinnten in einem literarischen Zirkel. Wie seine Zukunft aussehen wird, davon ist er bereits zutiefst überzeugt.
Ich hatte mich mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass es für mich nur eine Zukunft geben konnte. Eine Mansarde mit einem Stuhl, einem Tisch und einem Bett, wo ich mein ganzes, kurzes, höchstens 40 Jahre währendes Leben lang vor mich hin faulenzen und an einem endlosen und unlesbaren Roman schreiben würde, den sie nach meinem Tod bei mir finden sollten. Stinkend wie ein Kadaver, aber er würde alles enthalten. Die ganze Wahrheit über Sein und Nichtsein, die gesamte Welt mit allen Einzelheiten und mit ihrem verabscheuungswürdigen Sinn. Der Tagtraum, in dem ich mich damals als der absolute, der hypergeniale Schriftsteller sah, als Zerstörer des gesamten Kosmos, um diesen durch ein Buch zu ersetzen, war zum Rückgrat meines Daseins geworden.
Doch noch muss er das Ferienlager überstehen und gibt sich in Isolation von seinen Klassenkameradinnen und Kameraden seine Tagträumen hin. Wie aus dem Nichts quälen ihn bizarre Visionen. In nächtlichen Albträumen erscheinen ihm riesenhafte Insekten und furchteinflößende Fantasiewelten. Immer wieder taucht vor ihm das Bild eines kleinen Mädchens auf, das er für seine Schwester hält. Doch einen Reim auf diese Träume kann er sich nicht machen. Sprachmächtig und poetisch erzählt der rumänische Autor Mircea Cătărescu in seinem Roman Travestie diese Selbstfindungsgeschichte. In dem im Original bereits 1994 erschienenen Buch lotet er mit atemberaubenden Sprachbildern die Psyche eines jungen Menschen aus. Beklemmend, gleichzeitig regelrecht psychedelisch und mit fantastischen Elementen angereichert, erschließt sich beim Lesen die Innenwelt dieses Menschen. Verstörend ist das schon von Beginn an, die Zerrüttung des Ich-Erzählers überträgt sich also auf den Lesenden, doch die Schönheit der Sprache trägt einen fasziniert durch diese Geschichte. Je tiefer man in das Buch vordringt, umso mehr wird auch deutlich, was genau dem Ich-Erzähler in seiner Jugend und Kindheit passiert ist. Es hier zu verraten, wäre gespannten Leserinnen und Lesern gegenüber unfair. Doch sei erwähnt, dass es um die sexuelle Identität des Ich-Erzählers geht. Die unterschiedlichen Nuancen der menschlichen Sexualität werden hier von Cătărescu sensibel und mit all ihren Widersprüchen dargestellt. Die Zweifel an der eigenen sexuellen Orientierung, die in der Pubertät aufkommen, verpackt er in berauschende Metaphern. Romantisch und expressionistisch mag einem das erscheinen, und der Autor streckt auch vor Pathos nicht zurück, doch mehr als in den vielen queeren Poproman der Gegenwart gelingt ihm gerade so das überzeugende Porträt einer Persönlichkeit, deren sexuelle Identität sich langsam offenbart. Die Begegnung mit seinem Mitschüler Lulu schließlich, genauer ein Ereignis auf dem Abschlussball des Ferienlagers anno 1973, ist der Schlüssel zur Selbstfindung des Protagonisten in Travestie. Neben Sketchen, Misswahlen und vielen anderen peinlichen Aufführungen, wie sie eben für solche Abschlussfeste unter Jugendlichen üblich sind, tritt auch Lulu mit einer Solo-Darbietung dort auf. Für den Ich-Erzähler ein Augenblick größter Faszination und gleichzeitig tiefster Erschütterung, als er seinen Mitschüler als Drag Queen verkleidet auf der Bühne erblickt.
Es war still geworden, in der Mitte stand Lulu. Die Lippen herzchenförmig, mit fingerdick aufgetragenem, fettigen Rouge geschminkt, mit künstlichen, teerschwarzen Wimpern über den süß klimpernden Augen, mit auf die Haut gemalten Zöpfen, die Wangen klebrig vom Make-up, die Perücke ausladend und feuerrot, den Schönheitsfleck aufs Kinn geklebt.
Warum berührt ihn der Anblick des verkleideten Lulu so tief? Warum lässt ihn dieses Bild noch Jahrzehnte später nicht los? Das Rätsel löst sich, als der Ich-Erzähler noch tiefer in seine Erinnerungen eintaucht und realisiert, dass er am Abend des Abschlussballs an einer einsamen Stelle des Ferienlagers von Lulu verführt wurde.
Plötzlich packte er meine Hand, hob seinen Minirock hoch und legte sie auf das Spitzenhöschen, dann presste er seinen schrecklichen Mund auf meinen. Nun rannte ich mit gesträubtem Haar davon, mich hatte ein Grausen gepackt, wie ich es bis dahin noch nicht gekannt hatte und wie es mich auch seitdem kein weiteres Mal ergriffen hat. Das Zentrum, das obszöne und elende Zentrum aller Augenblicke meines Lebens.
Die Vergegenwärtigung dieser Szene und der nachfolgenden Ereignisse lässt den Protagonisten schließlich seine wahre Identität erkennen. Ohne zu viel vorwegzunehmen, kann man verraten, dass er am Ende mit sich selbst im Einklang dieses Kapitel seines Lebens abschließen kann. Travestie ist ein faszinierendes Buch, ein literaturgewordener Rausch. Die Schilderung des Weges, den dieser Ich-Erzähler im Roman beschreitet, ist dabei nicht nur eine höchst differenzierte Auseinandersetzung mit der menschlichen Sexualität. Travestie ist auch eine Hymne an die Kraft der Literatur. Kraft, die sie nicht nur dem Lesenden, sondern auch dem Schreibenden spenden kann.